gut, wenn man sagen kann, ich glaube. Ich glaube heißt ja nicht, ich glaube, es wird morgen schönes Wetter, sondern ich sehe die Dinge noch nicht, aber ich weiß schon in meinem Inneren, in meinem Herzen, dass ich sie sehen werde. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass wir Dinge sehen, die vorher noch nicht da waren. Für mich ist das auch so schön zu sehen, wir hatten vorher keine Kirche, keinen Standort in Leverkusen. Und jetzt sehen wir es. Wir haben dafür geglaubt. Und letzte Woche durfte ich schon mit Alina zusammen, die hat auch schon moderiert und finde es so toll. Ja, ihr zwei habt das so gut gemacht, Esther und du. Wenn wir etwas Neues, wenn wir unser Herz für etwas Neues geben, dann wird es nicht weniger, sondern wir werden reicher, es wird mehr. Und das müssen wir sehen. Immer wenn wir in das Reich Gottes investieren, wenn du Glauben investierst, wenn du dich hingibst für die Sache Gottes, dann wirst du am Ende nicht zu kurz kommen, sondern die Bibel sagt, wenn wir Gott an erste Stelle stellen, dann wird er für alles sorgen. Und das finde ich so gut und da möchte ich dir Mut machen. Ich leite mal diese Predigt heute ein mit einer kurzen Parabel. Mein Leben in 6 Kapiteln. Ich ging und ich fiel in ein tiefes, schwarzes Loch. Und ich brauchte sehr lange Zeit, um da wieder herauszukommen. Kapitel 2. Ich ging raus und ich fiel in dasselbe tiefe, dunkle Loch. Und ich brauchte wieder sehr viel Zeit, um dort herauszukommen. Kapitel 3. Ich ging raus. Dieses Mal sah ich das Loch. Aber als ich ihm zu nahe kam, fiel ich hinein und ich brauchte wieder lange Zeit, um herauszukommen. Kapitel 4. Ich ging raus. Ich sah das Loch. Aber dieses Mal entschied ich mich, um das Loch herumzugehen. Kapitel 5. Ich ging raus und ich nahm einen anderen Weg. Kapitel 6. Der neue Weg gefiel mir und ich nahm andere mit auf diesen Weg. Beschreibt das ein bisschen dein und mein Leben? Das Loch, was immer wieder auftaucht vor uns, das uns Schmerzen bereitet. Dort ist es dunkel, vielleicht hast du dort Angst, vielleicht schläfst du dort nicht gut. Es blockiert deine Entwicklung. In diesem Loch erlebst du keine Freude und du kannst auch deine Gaben dort nicht einsetzen. Aber irgendwann schaffen wir es dann wieder rauszukrabbeln aus diesem Loch. Und ich kann dir sagen, ich habe auch Dinge in meinem Leben, die wie so ein Loch sind und dieses Loch sich immer wieder vor mir auftut. Es ist nicht einfach weg, nur weil ich jetzt Christ bin und weil ich mit Jesus gehe und vielleicht auch schon viele Jahre mit Jesus gehe, sind diese Löcher nicht weg. Sie sind trotzdem da. Und früher fand ich das wirklich ganz schlimm. Und ich fühlte mich so wie diese Person aus dem Kapitel 4. Ich tue einfach alles. Ich tue mein Bestes, um die Löcher zu umschiffen. Und ich strenge mich wirklich an. Und wenn ich dann doch ins Loch gefallen bin, dann hat es wirklich lange Zeit gebraucht, um wieder das Bewusstsein zu haben, dass Gott mich liebt. Dass Gott mich liebt, ob ich jetzt ins Loch gefallen bin oder nicht. Ob ich da drin war oder nicht. Er liebt mich im Loch genauso wie außerhalb. Aber meine Wahrnehmung war eine andere und meine ganze Vorstellung von Gott und von meinem Leben war eine andere. Und ich darf dir eins sagen, die Löcher zu umschiffen und irgendwie klug durch dein Leben zu gehen, ist nicht der Plan Gottes mit dir. Gott hat einen anderen Weg für dich. Die Story macht deutlich, warum uns das Thema Jüngerschaft, also Nachfolge, von Jesus lernen, Jesus hinterhergehen, so wichtig ist. Jesus will nicht, dass du in einem Loch endest, sondern er will, dass du sein Schüler wirst und lernst, einen neuen Weg zu gehen. Einen Weg, der großartig ist, der besser ist. Es geht nicht darum, dass wir Löcher klug umschiffen, sondern dass wir uns helfen lassen von Gott und von reifen Christen, diese neuen Wege zu gehen, aber dass wir auch Menschen mitnehmen auf diesen neuen Weg. Ein Weg, an dem Gott Freude hat. Ein Weg, an dem wir Leben in Fülle erfahren. Und das ist so dieser Bibelvers, der auch über dieser Kirche steht, aus Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen, damit du das Leben hast, damit die Menschen das Leben haben, Leben im Überfluss. Gott will nicht, dass du nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden außerhalb dieses Lochs verbringst und dann mal ein bisschen Sonnenlicht siehst, bis du wieder in dem Loch drin liegst, sondern er will dir ein neues Leben geben, ein Leben mit Überfluss, ein Leben, das sich wirklich lohnt zu leben. Und Jesus lässt uns auf diesem Weg nicht allein. Er ist die Quelle des Lebens, aus ihm kommt das Leben. Das Geheimnis ist Jesus. Das Geheimnis ist Christus. Das Geheimnis ist nicht, dass ich ein besserer Mensch werde und dass ich klüger werde und sage, oh, Vorsicht, da war irgendwas und ich muss da vielleicht wieder dran vorbeigehen. Jesus lädt dich und mich ein, auf diesen Weg zu gehen. Er ist die Quelle, die uns diesen Weg führt. Willkommen in unserer Predigtserie über Jüngerschaft. Übung macht den Meister. Von Jesus leben lernen. Darum geht es. Übung macht den Meister. Wir wollen nicht, es geht nicht um die Löcherpiste, es geht um einen völlig neuen Weg. Es geht nicht darum, irgendwo da klug dran vorbeizugehen, sondern einen neuen Weg zu gehen. In dieser Serie geht es um ein komplett neues Leben. Eine neue Straße, die du gehst. Die Wege Gottes, die du gehst. Wir wollen göttliche Gewohnheiten und göttliche Verhaltensweisen annehmen, neues Leben aus Gott entdecken. Und wir wollen dieses Göttliche nicht nur für uns behalten, sondern es weitergeben und anderen Menschen dadurch dienen, dass sie auch diesen Weg gehen können. Und dadurch machen wir einen Unterschied. Und um diesen Unterschied geht es immer bei Jüngerschaft. Jüngerschaft hat immer was mit einem Leben vorher und mit einem neuen Leben zu tun. Und der Römerbrief in Kapitel 12 beschreibt es folgendermaßen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Es geht nicht darum, dass der alte Mensch besser wird. Es geht um einen neuen Menschen. Bei Jesus geht es immer um neues Leben, einen neuen Menschen, einen neuen Weg, ein neues Ziel, eine neue Ewigkeit. Es geht um ganz andere Dinge. Es geht um Veränderung unserer Denkweise. Und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Du wirst diesen neuen Weg gehen können, wenn du dich verändern lässt, wenn du eine neue Denkweise annimmst, wenn du es zulässt, dass Gott an dir arbeitet. Ich mag auch die englische Übersetzung, die wir in der Übersetzung The Message finden. Und da steht es, fix your attention on God and you will be changed from the inside out. Das heißt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott lenken und weg von den Dingen dieser Welt, dann werden wir von innen heraus verändert werden. Und dann wirst du ganz schnell entdecken, was Gott von dir will. Und die Kultur um dich herum, die will dich immer nach unten ziehen, auf ihren Level der Immaturity, also dieses Unvollkommensein, dieses Nicht-Entwickelt-Sein, dieses Unterentwickelte, dieses einfach Kindliche vielleicht auch, dieses alte Leben. Auf diesem Level will alles, was um dich herum ist, dich runterziehen. Es geht immer, zieht uns runter. Runter geht es immer einfach. Aber Gott bringt dir das Beste. Er bringt das Beste in dir, aus dir und er entwickelt dich und in dir eine Reife, die einfach besser ist als dieses unreife Leben. Ulrich Langenberg hat vor 2 Wochen diese Predigtserie eröffnet und hat uns eingeladen, in die Nachfolge zu kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch abmüht. Ja, so würden wir es heute sagen. Ich weiß nicht, ob du dich abmühst. Ich mühe mich manchmal ab. Manchmal ist mein Leben echt mühselig. Und dieses neue Leben beginnt in Christus. Das hat Ulrich uns deutlich gemacht und gesagt, Jesus hat eine andere Last für uns. Du musst nicht deine Lasten mit dir rumschleppen, sondern Jesus hat eine andere Last. Und er hat eine Bestimmung, die er auf unsere Schultern legen will. Und diese Bestimmung dürfen wir tragen. Diese Berufung und diese Zukunft, die er für uns hat, die dürfen wir tragen. Und Jesus rief Menschen niemals dazu auf, bessere Menschen zu werden, Christen zu werden, die sonntags in die Kirche gehen und die irgendwie ihre Bibel lesen und gute Werke tun, die etwas Bestimmtes glauben und so weiter. Dazu hat Jesus niemals Menschen aufgerufen, sondern er rief Menschen immer zur Nachfolge auf. Komm und folge mir nach. Das ist sein Wort gewesen. Er hat die Menschen immer aufgerufen und hat gesagt, komm und folge mir nach. Und das funktioniert so, dass Menschen erstmal, ja, weil du folgst ja Jesus nicht nach, du gehst ja einen falschen Weg, gehst irgendeinen Weg, du gehst deinen eigenen Weg. Er ruft sie erstmal zur Umkehr auf und sagt, du, ich gehe daher. Und du gehst daher, dann musst du umkehren. Und das nennt die Bibel Buße. Wir erkennen unsere Schuld, wir erkennen unsere falschen Wege und wir sagen, Jesus, ich bin bereit. Aber es darf nicht nur bei der Umkehr bleiben. Und jetzt bleibst du hier stehen und sagst, ja, jetzt habe ich einfach nur meine Richtung geändert. Und jetzt glaube ich halt was Neues und ich gehe dann sonntags in die Kirche, sondern es geht darum, Jesus jetzt zu folgen, auf seinem Weg. Umkehren und ihm nachfolgen. Und damit du umkehren kannst und damit du Jesus nachfolgen kannst, musst du wissen, wo du stehst. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen sprechen und mal hineintauchen in so eine Standortbestimmung. Weißt du, wo du stehst? Weiß ich, wo ich stehe, wenn ich diese Reise beginne mit Jesus? Ist ja gut, wenn du nachher dich in dein Auto setzt und du möchtest vielleicht nach München fahren, wenn Google Maps weiß, wo du bist. Wenn dein Navigationssystem weiß, hier bist du gerade. Weil sonst kann es anzeigen, was es will. Es wird dich irgendwo hinbringen, aber nicht da, wo du hin willst. Und das sind diese vielen Signale, die wir oft bekommen aus der Welt. Hier ist das Heil, hier sind die Dinge. Hey, du bist doch schon gut drauf. Du hast es doch schon geschafft. Und du musst nur noch diesen kleinen Schritt gehen, dann bist du glücklich. Und wir gehen dann diese Wege und merken jedes Mal, dass wir nicht da landen, wo wir wollen und dass wir nicht dort sind, wo wirklich das Glück ist. Du musst erstmal ehrlich werden und sagen, wo stehe ich? Wo geht's los? Und dann weißt du, wie lang der Weg ist. Dann weißt du, wo es hergeht, wie steinig der ist, wie viele Ampeln dazwischen sind, wie viele Abbiegungen und so weiter. All das weißt du dann. Das nennt die Bibel Nachfolge. Wenn wir dann Jesus hinterhergehen. Wir beginnen damit, dass wir Jüngerschaft nicht als ein nebulöses Thema hier behandeln wollen, sondern dass wir erkennen, wo wir stehen, dass es nicht irgendwo zufällig ist, dass es nicht so eine nebulöse Sache ist, Jüngerschaft. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht. Also ich wusste überhaupt nicht, was Jüngerschaft ist. Ich wusste überhaupt nicht, wovon da die Rede ist. Und ich hatte komplett falsche Vorstellungen davon. Und deswegen konnte ich auch mich in manchen Prozessen überhaupt nicht entwickeln. Und meine Botschaft an uns ist, und die ist wirklich sehr ernst, wir alle, mit wir alle meine ich wirklich jeden, egal ob du 0 Jahre bist oder ob du 90 Jahre bist, wir alle starten von der denkbar schlechtesten Position, von der wir starten können. Du bist nicht nur ganz hinten, wenn es um das Rennen geht, sondern du bist sogar irgendwo ganz weit weg, ganz tief im Morast, im Sumpf. Und du kannst dieses Rennen niemals gewinnen und niemals laufen. Wir starten von der denkbar schlechtesten Position. Und die Bibel ist da sehr ehrlich. Ich mag die Bibel. Ich mag es auch, wenn das Ding weitergeht. Römer 3, Vers 23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Naja, alle sind schuldig geworden und wir spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen gegeben hat. Das kann man ja vielleicht noch sagen, naja, ist ja vielleicht nicht ganz so schlimm, dann haben wir eben weniger und dann kommen wir doch noch irgendwie ein bisschen. Aber es geht ja da weiter. Also lest das jetzt nicht alles vor. da steht, ja, unser Problem ist einfach, weil wir schuldig geworden sind, weil wir gesündigt haben. Das ist der Begriff eben, den die Bibel nimmt. Das heißt, du bist eigentlich auf dem falschen Weg. Du gehst am Ziel vorbei. Oder dieser Begriff kommt auch aus dem, von den Schützen. Das heißt, du hast immer vorbeigeschossen. Dann haben sie geguckt und wenn du getroffen hast, dann haben sie was gesagt. Und wenn es vorbei war, haben sie immer gesagt, Sünde. Und dann wusstest du, es ist vorbei. Und Sünde ist einfach, du lebst an Gottes Plan vorbei. Du gehst einfach an seinem Ding vorbei. Und das sagt die Bibel, jeder hat gesündigt. Jeder ist schuldig geworden. In Jesaja wird es noch ein bisschen deutlicher. Jesaja 64, die Verse 4 und 5. Wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. In deinen Augen sind wir alle unrein geworden und selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie ein verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Die denkbar schlechteste Position, von der wir starten. Und der Epheserbrief legt dem Ganzen noch einen drauf. Epheser 2, Verse 1 und 2. Und auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Denn ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und du kannst ja mal ein Experiment machen, wenn du jemanden kennst, der ein Beerdigungsinstitut hat und da ist jemand, der verstorben ist und der gibt dir die Erlaubnis, zu diesem Toten zu sprechen. Und dann kannst du dir mal Anweisungen geben und mal sagen, so jetzt steh mal auf, nimm dich mal zusammen, gib dir mal Mühe, na, sag mal was, bete mal das, mach mal dieses, mach mal jenes. Also du kannst das dein ganzes Leben lang machen. Der wird vor deinen Augen verwesen, aber der wird nichts von dem tun können. Weil diese Person in der denkbar schlechtesten Position ist, in der sie sein kann, nämlich tot. Und willkommen im Club der Toten. Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und wir alle sind tot. Und das galt auch für mein Leben und das galt für viele, die hier sind und für die, die zuhören online. Es gilt für jeden. Wir sind tot. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir den Weg Gottes und dass wir Christus überhaupt nachfolgen können, das ist, indem wir durch Christus lebendig gemacht werden. Es stimmt einfach nicht, dass der Mensch im Kern gut ist. Jesus drückt es so aus und sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen diese schlechten Gedanken. Aus dem Herzen kommen Neid, Eifersucht, Mord, Betrug, Ehebruch und so weiter. Unser Handeln zählt nicht. Es wird weggeblasen wie trockenes Laub. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Wenn du kein neues Leben aus Gott hast, ist alles vergeben. Wir sind geistlich tot. Da beginnt unsere Reise. Und wir werden durch Christus lebendig gemacht. Und da beginnt erst unsere Reise im Reich Gottes. Du bist nicht Teil der Gemeinde, das darf ich dir mal sagen, indem du hier fleißig sonntags zum Gottesdienst kommst. Sondern Teil der Gemeinde wirst du, wenn Jesus Christus deine Schuld vergibt, dich annimmt als ein Kind Gottes und in seine Familie aufnimmt. In die Familie Gottes, der Vater. Ja, Jesus ist gekommen, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Deswegen hat er sich blutig aufhängen lassen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, auf welchem Weg sie dort gehen. Und da beginnt das neue Leben, wenn wir das annehmen. Und dann sagt die Bibel, gibt uns Gott seinen Geist und wir werden neu geboren. Und ich möchte uns mal mitnehmen auf diese Reise. Und dazu lese ich noch einen Bibelvers aus Hebräer und werde uns dann so mal ein bisschen durch diese Bibelstelle durchführen und sagen, wie beginnt das eigentlich? Wie beginnt unsere Reise mit Jesus und wie können wir darin wachsen und weitergehen? Im Hebräer, im 5. Kapitel ab Vers 12, heißt es folgendermaßen. Hier spricht wahrscheinlich der Apostel Paulus, man geht davon aus, dass er den Hebräerbrief geschrieben hat. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meistern gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Also hier sind die Säuglinge, die Babys. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen und nur wer die Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und wir können ja mal so eine Bestimmung, eine Ortsbestimmung machen. Die Schrift ist jetzt nicht ganz so groß, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem etwas sehen. Es beginnt damit, dass wir tot sind, dass wir geistlich tot sind. Und das habe ich ja schon gesagt, in einer schlimmeren Situation kann man sich nicht befinden. Und das betrifft jeden, jeden Menschen. Wir werden alle in Sünde geboren und wir alle, sagt die Bibel, sind abgewichen von den Plänen Gottes. Keiner hat nach Gott gefragt, auch nicht einer, sagt die Bibel. Nicht ein einziger hat nach den Plänen und den Wünschen Gottes gefragt, sondern jeder ging auf seinem Weg. Und du brauchst jetzt Leben. Das ist das Einzige, was du brauchst. Du brauchst jetzt nicht gute Werke und in die Kirche gehen und sonst, du brauchst Leben. Und die Bibel nennt das, von Neuem geboren zu werden. Wir werden geboren. Der Tote kann sich nicht selber helfen, sondern er braucht eine Wiedergeburt, neues Leben aus Gott. Und deswegen sagt auch Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Und dann können wir in diesem neuen Leben starten. Mit dem neuen Leben beginnt unsere Reise als Christ. Es ist nicht so, dass du da schon fertig bist. Und wir brauchen einen ehrlichen Blick auf uns selber, um auch zu wissen, wo wir stehen. Weil Sünden, Lügen, Verletzungen, dunkle Geheimnisse können nur heilen, wenn sie vor Gott offenbar werden, wenn wir unsere Schuld bekennen und sagen, Gott, ich brauche Heilung, ich brauche Erneuerung. Die Kraft des Heiligen Geistes brauchen wir, um errettet zu werden, um neue Menschen zu werden. Der Geist Gottes kommt in uns hinein und haucht uns neues Leben ein. Das war so wie dieser Klumpen, der auf der Erde lag, als Gott Adam geschaffen hat. Und dann hat er durch seinen Geist ihm Leben eingehaucht. Und genau das macht Gott mit uns. Er haucht uns durch seinen Geist Leben ein und wir werden geistlich lebendig. Und ohne Leben aus Jesus und dem Heiligen Geist ist unsere Reise schon zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. Du kannst gar nicht reisen. Als Toter ist es dir unmöglich, Jesus zu folgen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen wollen wir auch nicht, dass du in die Kirche gehst und ein guter Mensch wirst, sondern wir predigen davon, dass du Jesus nachfolgst, dass du ihn annimmst und ihn nachfolgst. Und dann werden wir zum Baby. Er mag wieder nicht. Das Baby hat das Evangelium verstanden. Das Baby hatte eine Gottesbegegnung. Es hat eine neue Identität, nämlich auf einmal weißt du, ich bin nicht tot. Ich bin ein Kind Gottes. Egal, ob ich jetzt noch in Löcher falle oder nicht, ich bin ein Kind Gottes. Und es lernt neue Gewohnheiten. Und Babys müssen halt betreut werden, das ist normal. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn du vor kurzem erst dein Leben Jesus gegeben hast oder wenn du nicht gewachsen bist, ich meine, du kannst auch vor 30 Jahren dein Leben Jesus gegeben haben und du bist einfach nicht gewachsen. Der Apostel Paulus schreibt, hey, ihr müsstet schon Meister sein, aber ihr seid immer noch im Stadium eines Säuglinges oder eines Kindes. Ein Baby ist unwissend, es kann begeistert werden, es möchte alles lernen, es braucht besondere Aufmerksamkeit und es möchte sich mitteilen. Babys spucken ihr Essen aus, sie können auch noch nicht alles essen. Sie wollen dann nicht schlafen, sie suchen Aufmerksamkeit. Das ist typisch Verhalten von Baby. Und vielleicht kennst du auch so Christen, ne? Die spucken auch ihr Essen aus, die wollen auch keine Ruhe, die suchen Aufmerksamkeit. Oder die sagen, ich muss gar nicht in die Kirche gehen, um Christ zu sein. Ich kann auch ohne den Gottesdienst wachsen. Ich habe sowieso keine Zeit für Kleingruppen. Oder was ich in meinem Job mache, das ist mein Dienst für Gott. Das kann sein, aber es kann auch eine Ausrede sein. Typische Sätze eines Babys. Also wenn du die mal hörst, dann kannst du schon so den Stand von jemandem ein bisschen einordnen. Es geht ja um Selbstreflexion hier, ja? Also ich möchte ja ehrlich sein mit uns. Dann werden wir zum Kind. Und das Kind hat schon eine Gottesbeziehung. Da ist schon eine Beziehung gewachsen. Eine Beziehung zu dem Vater im Himmel. Eine Beziehung auch zu Gottes Familie. Wir sind Teil einer Familie geworden. Ein Kind kann auch schon gewisse Dinge tun und kann schon mithelfen. Es beginnt mit Dienst und Mitarbeit. Und das Kind wird auch in irgendeiner Weise seinen Missionsauftrag und seine Identität weitergeben, sagen, ich gehöre zu dieser Familie, ich bin dort. Aber Kinder sind selbstbezogen. Das Essen schmeckt mir nicht. Ich will dies und das haben. Nee, diese Klamotten ziehe ich nicht an, auf gar keinen Fall. Also wenn ich damit mich in der Schule blicken lasse, dann bin ich unten durch. Ich kann das schon, ich weiß das schon besser. Irgendwann kommen die auch in ein Alter, wo die Eltern gar keine Ahnung mehr haben. Ja, die Pubertät ist ja dann vorbei, wenn die Eltern wieder normal werden. Ihr seid blöde Eltern und so weiter. All das hörst du aus dem Mund eines Kindes. Und all das hören wir auch aus dem Mund von Christen. Es ist eine blöde Gemeinde, da ist keine Liebe. Die wollen, die Predigten schmecken mir nicht, ich will Schwarzbrot, ich brauche eine Schwarzbrotpredigt, ich brauche dieses, ich brauche jenes, der Lobpreis bringt mir nichts mehr, ich muss mir vielleicht eine andere Gemeinde suchen, die ist sowieso viel zu laut, und so weiter und so weiter. Kann ich ganze Storys von sagen. Und das ist das Level eines Kindes. Gott möchte, dass wir wachsen. Wenn du ins Erwachsenenalter kommst, dann ist das so, dass du gelernt hast, wie du dich weiterentwickelst, wie du Dinge lernst. Nehmen wir mal nur den Satz, ich will Schwarzbrot und die Predigten bringen mir nichts. Also wenn mir ein 12-jähriges Kind, wenn das vor mir sitzt und sagt, das Essen schmeckt mir nicht und das nicht und nie kriegt man hier was Richtiges zu essen. Und ich sage, du bist 12 Jahre. Du weißt, wo der Kühlschrank ist. Du weißt, wie man den aufmacht. Und wenn dir das Essen nicht schmeckt, dann koch dir mal was anderes. Ich bringe dir das auch gerne bei, wie das funktioniert. Das kannst du schon hinkriegen. Wieso können wir das als Christen nicht? Der Sonntag ist nicht der Ort, wo du die Vollverpflegung kriegst für die ganze Woche. Der Sonntag ist der Ort, wo du quasi mal im Restaurant bist und mal was anderes bekommst. Ich hab jeden Tag bei meiner Mutter gegessen. Manchmal hat es mir geschmeckt, manchmal nicht. Meine Mutter ist eine gute Köchin, aber als Kind hat man so seine Vorstellung von leckerem Essen und Lieblingsessen. Aber ich darf dir eins sagen. Jeder Tag, wo ich gegessen habe, der hat mich ernährt, der hat mich weitergebracht, der hat dafür gesorgt, dass ich wachsen konnte. Und so ist das auch in dieser Kirche und so ist das in deiner Kleingruppe und so ist es überall. Nimm mal das Essen auf. Allein die Bibelverse, die wir heute schon gesagt haben, selbst wenn du sagst, die ganze Predigt, die bringt mir nichts. Ne, dieser Standort und das brauche ich alles nicht. Nimm nur mal die Bibelverse. Ich glaube, da hast du das ganze Jahr mit zu tun, die zu befolgen und das in deinem Leben Realität werden zu lassen. Und als Erwachsene, da haben wir gelernt, dass das Realität ist. Wir gewinnen geistlichen Einfluss, wir kümmern uns um Menschen, wir fördern und wir leiten Menschen und wir sehen auch das Missionsfeld, was Gott uns gegeben hat. Andere im Blick, gefestigt zu sein, verantwortlich zu sein, am Sonntag zu kommen und zu sagen, wem kann ich heute dienen, wem kann ich was weitergeben, für wen kann ich vielleicht beten, wem kann ich ein gutes Wort sagen. Das sind die Gedanken von Menschen, die erwachsen geworden sind. Und Menschen, die Eltern werden, die denken Folgendes. Es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Wir wollen uns multiplizieren. Wir wollen Kinder haben. Wir wollen geistliche Kinder haben, die auf die Welt kommen, die wir, ja, die uns anvertraut sind, die wir vorbereiten können auf das Leben, die wir begleiten und die wir letztlich aussenden. Geistlich Erwachsene und Eltern wollen nicht nur unter sich sein. Und dann wird auf einmal der Satz, wir machen ja alles nur noch für die Neuen. Der gewinnt auf einmal einen ganz anderen Blick, wenn du denkst, hey, es ist unser Auftrag. Es ist unsere Bestimmung, Eltern zu werden, dass neue Menschen in unsere Kirche kommen, dass wir uns um sie kümmern, dass wir für sie da sind, dass wir uns für sie hingeben, dass wir Verantwortung für sie übernehmen, dass wir neue Standorte gründen. Gott hört nicht auf, uns das immer wieder auch als Kirche zu sagen und uns einzutrichtern und zu sagen, vergesst das bitte nicht, dass ihr nicht unter euch bleibt und zufrieden seid. Ja, jetzt ist alles schön, sondern wir werden reicher. Je mehr Kinder da sind, je mehr Kinder geboren werden, umso reicher werden wir, umso mehr wird geschehen. Und ich finde das ziemlich hart, also als ich so mir dieses Wachstumsrad angeschaut habe, da habe ich so in mein Leben geschaut und habe auch gedacht, Michael, wo stehst du? Und vielleicht siehst du auch, wo du stehst. Vielleicht waren wir auch mal weiter und sind ein Stück zurückgegangen. Wir dürfen uns in alle Richtungen entwickeln und Fortschritte machen. Und wie das geht, das ist im Grunde, hat Jesus uns das schon mitgegeben, im höchsten Gebot und auch im Missionsauftrag. Und wenn wir über Jüngerschaft reden, dann reden wir eigentlich immer nur über diese vier Dinge, die da sind. Das ist ziemlich simpel und wir werden das aus verschiedenen Sichten beleuchten, aber im Grunde kommt es immer darauf zurück. Das beginnt an. Alle haben Hoffnungen, die uns bergauf führen. Wir alle sehen da oben, wir sehen uns da oben, wir sehen uns reich und erfolgreich und dieses und jenes. Aber wenn wir mal ehrlich sind, unsere Gewohnheiten führen uns bergab. Wir haben bergauf Hoffnungen, aber bergab Gewohnheiten. Und das passt nicht. Und Gott möchte das umdrehen und sagen, nehmt Gewohnheiten an, die euch nach oben bringen, die euch weiterentwickeln, die euch Kraft geben. Und das ist ein Bild, was ich uns noch mitgeben möchte und wo wir auch jetzt dann zum Ende der Predigt in eine Reflexion kommen. Wir haben eine Umgebung, die uns prägt. Das ist dein Wohnort, da wo du bist, ob du in der Großstadt bist oder in einem Dorf, das macht was mit dir. Aber du hast auch ein digitales Zuhause. Und dieses digitale Zuhause prägt uns inzwischen fast mehr als unser Wohnort. Du hast Gewohnheiten, oder nehmen wir die Geschichten, fangen wir damit an. Die Geschichten, die wir glauben, prägen uns. Und im Moment werden viele Geschichten erzählt, wo man sich nur noch die Augen reibt und sagt, ach ja? Da standen 1,5 Millionen Soldaten vor der Tür, sind in die Ukraine eingefallen und jetzt auf einmal sind die schuld. Das ist ja wie im Sandkasten. Ne, da habe ich der Alina mit der Schippe auf den Kopf gehauen, die heult, rennt nach Hause und die hat aber angefangen. Und so weiter. Wenn wir diese Geschichten glauben, werden sie uns prägen. Wir glauben viele Geschichten. Vielleicht glaubst du auch, für meine Ehe gibt es keine Rettung mehr. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Für mich ist dies, für mich ist jenes. Wir glauben Geschichten, die sind haarsträubend, aber die prägen uns. Die machen was mit uns. Unsere Beziehungen machen was mit uns. Sag mir, mit wem du dich umgibst, und ich sag dir, wer du bist. Es kommt immer darauf an, mit wem wir uns umgeben. Sind es Menschen, die uns nach unten ziehen, oder sind es Menschen, die wir vielleicht nach oben ziehen können, oder auch Menschen, die uns nach oben ziehen. Und das, was noch uns prägt, sind unsere Gewohnheiten, die wir immer wieder haben. Und natürlich prägen uns Zeit und unsere Erfahrungen. Und die Bibel sagt jetzt, an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Egal, welche Erfahrungen du gemacht hast, egal, wie viel Zeit vergangen ist, egal, welche Geschichten du geglaubt hast, egal, in welchem Umfeld du groß geworden bist, egal, mit wem du zusammen sein musst oder durftest oder wie auch immer, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Darum geht's. Und jetzt könnt ihr... Es geht darum, dass wir Dinge austauschen. Diese Dinge passieren jeden Tag mit uns. Die Storys, die wir glauben. Das, was in uns wirkt, um uns herum wirkt. Aber ich kann dir eins sagen, das Wort Gottes und der Geist Gottes können uns weiterbringen, uns eine neue Denkweise geben. Und ich möchte dich heute fragen, ob du dich neu prägen lassen willst, ob du die Einflüsse, die auf dich kommen, verändern willst. Bist du bereit, dass die Geschichten, die du glaubst, verändert werden, indem du nicht mehr vielleicht jeden Tag bei YouTube zuhörst oder die Nachrichten hörst, sondern dass du der Bibel zuhörst, dass das Evangelium dein Herz erreichen kann? Jesus sagt einmal, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn du in der Bibel liest, dann wirst du auf einmal auf absolute Wahrheiten stoßen, wie Naturgesetze. Weißt du, du kannst 100-mal sagen, wenn ich das jetzt loslasse, das fällt nach oben. Ich kann euch das so glaubhaft machen, ja, wenn ich vielleicht rhetorisch gut bin, aber am Ende wird es immer nach unten fallen. Es ist einfach ein Gesetz. Es wird nach unten fallen. Und ich möchte dir Mut machen, dich zu fragen, wie viel Evangelium, wie viel gute Nachricht von Gott lässt du an dein Leben? Bist du bereit, dass das Wort Gottes in dir Glauben hervorbringt, dass das Wort Gottes dich verändert? Wie sieht es aus mit deiner Gemeinschaft? Ja, wir werden nicht müde, über Kleingruppen zu reden, darüber, wie wichtig es ist, auch in den Gottesdienst zu gehen und so weiter, Gemeinschaft zu haben. Aber das geht ja weit darüber hinaus. Es geht um die Frage, mit wem verbringst du Zeit? Wer sind deine Freunde? Und ich werbe jetzt nicht dafür, dass du alle deine Freunde hinter dir lässt, aber du brauchst auch ein paar christliche Freunde. Du brauchst auch ein paar Menschen, mit denen du beten kannst, ein paar Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, Menschen, die dich nach oben bringen. Suchst du die Gemeinschaft mit reifen Christen? Wie ist es mit unseren Gewohnheiten? Gute Gewohnheiten, davon spricht die Bibel. Dass wir uns angewöhnen, gute Dinge zu machen. Geben zum Beispiel kann man lernen. Das ist eine gute Gewohnheit. Geiz ist eine schlechte Gewohnheit. Geben ist eine gute Gewohnheit. Das kann man lernen, das kann man üben. Persönliche Zeit mit Gott, Stille, Fasten, all diese Dinge kann man üben. In den Gottesdienst zu gehen, kann man sich zur Gewohnheit machen. Meine Eltern sind mit uns immer in den Gottesdienst gegangen und haben uns so geprägt, dass es eigentlich das Normalste von der Welt ist, dass man sonntags in den Gottesdienst geht. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Und ich hoffe, dass wir das an unsere Tochter auch weitergeben konnten. Dass es einfach das Normalste der Welt ist, dass wir sonntags unter Gottes Wort sind. Dass wir eine Kleingruppe haben. Auch, dass wir dienen. Das ist für mich gar keine Frage. Dass ich mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat, diene. ist ja die Frage, wie fördere ich das? Und unsere Umgebung prägt uns, aber unsere Umgebung ist durchdrungen. Auch die digitale Umgebung ist durchdrungen vom Heiligen Geist, der omnipräsent ist. Und er ist ein Riesenschlüssel für unser neues Leben. Mit ihm beginnt das neue Leben und er hilft uns, in diesem neuen Leben unterwegs zu sein. Jesus beschreibt es, er ist der Beistand, er ist der Fürsprecher. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Paulus sagt Folgendes: Das, was mich antreibt, ist die Liebe zu Christus. Und wir wissen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Motor auf den Weg, Jesus nachzufolgen. Und ich lade uns ein, in all diesen Punkten Nägel mit Köpfen zu machen, uns verändern zu lassen, Bereitschaft zu zeigen. Es wird auch in den nächsten Predigtserien dann oder Predigten darüber dann ein bisschen deutlicher werden. Wie geht das jetzt? Aber ich möchte einfach sagen, du hast vielleicht heute eine Standortbestimmung gemacht und du hast jetzt die Gelegenheit zu sagen, an der Stelle breche ich aus, ich will das nicht mehr, ich krabbel hier aus diesem Loch raus und ich gehe einen anderen Weg, ich gehe einen neuen Weg, ich gehe einen Weg mit Jesus. Und wenn du das möchtest, lade ich dich ein, steh einfach auf und ich will für dich beten, auch wenn du zu Hause bist und online zuschaust. Steh bitte mit auf. Das ist ein wichtiges Zeichen, Gott gegenüber zu sagen, Herr, hier bin ich. Jesus, wir stehen hier alle, auch ich stehe auf. Herr, weil ich brauche das. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche Menschen um mich herum, die mir helfen, in meiner Persönlichkeit und in meinem Weg mit dir zu wachsen. Herr, ich brauche das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist meine Kraft, meine Stärke, meine Zuversicht. Das Wort Gottes ist Die sind die Worte, die Glauben in meinem Herzen bewirken. Herr, ich bitte dich, begegne du uns. Begegne auch gerade denen, die heute vielleicht zum ersten Mal aufstehen, die zum ersten Mal hier stehen und sagen, ich habe noch gar keine Beziehung zu Jesus, aber ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Herr, lass bitte etwas geschehen in ihrem Leben. Sie Sündenerkenntnis bekommen und neues Leben empfangen aus dir. Herr, du bist gut. Du bist ein Gott, der Schuld vergibt, egal was wir getan haben. Und du bist ein Gott, der uns führt und leitet auf diesem Weg. Und darum bitte ich dich für uns alle. In Jesu Namen. Amen.